Ich bete noch vor der Predigt. Und lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du nicht nur der herrliche Schöpfer bist, der diese Welt gemacht hat, sondern der tatsächlich auch an unserem Leben interessiert ist. Und wir bitten dich jetzt darum, dass du dein Wort für uns heute wirklich lebendig werden lässt, dass es auf offene Ohren und dann vor allen Dingen auch auf offene Herzen trifft und dass wir deine erneuernde, gute Nachricht auch an uns heute erfahren können. Amen. Ein Schäfer hütet in einsamer Gegend seine Schafe. Da taucht auf einmal in der großen Staubwolke so ein dicker Mercedes auf und so ein junger Mann steigt aus im guten schwarzen Anzug, guten Schuhen, schicker Sonnenbrille, guckt sich den Schäfer an und sagt: Wenn ich errate, wie viele Schafe Sie haben, kriege ich dann eins? Der Schäfer schaut den jungen Mann an, dann seine friedlich grasende Herde. Es ist eine große Herde. Und dann sagt er: Ja, in Ordnung. Und der junge Mann holt seinen Laptop aus dem Auto und fängt an, ins Internet zu gehen, die Gegend zu scannen und eine Datenbank zu öffnen, zig Tabellen auszudrucken und einen großen Bericht. Und dann kommt er mit vielen Seiten zu dem Schäfer und sagt: Sie haben hier exakt 742 Schafe. Schäfer sagt: Das ist richtig, suchen Sie sich seins aus. Der junge Mann nimmt ein Schaf, lädt es in seinen Mercedes und der Schäfer schaut ihm zu und dann sagt er: Wenn ich errate, was Sie beruflich machen, kriege ich dann das Schaf wieder? Und der junge Mann sagt: Klar, warum nicht? Und der Schäfer sagt: Sie müssen für eine Unternehmensberatung arbeiten. Woher wissen Sie das denn? Ganz einfach, sagt der Schäfer. Erstens, Sie kommen, obwohl ich Sie nicht gerufen habe. Zweitens, Sie wollen ein Schaf haben als Bezahlung dafür, dass Sie mir was sagen, was ich ohnehin schon wusste. Und drittens, Sie haben keine Ahnung von dem, was ich tue. Und jetzt geben Sie mir meinen Hund zurück. Ich musste an diese Geschichte denken, als ich über den Predigttext und Nehemias Situation in Jerusalem nachgedacht habe, weil ich glaube, genau in dieser Gefahr, dass Menschen über Nehemia das gedacht haben, stand er, dass da einer irgendwo von irgendwoher kommt und jetzt den Leuten vor Ort sagen will, was da überhaupt los ist, obwohl ihn keiner gerufen hat und wo man denkt, da kommt doch nur jemand, der wie der Blinde von der Farbe redet. Und wir machen uns heute weiter auf den Weg mit Nehemia und seiner Mission, in Jerusalem die Mauern wieder aufzubauen. Und wir wollen in diesen Predigten mit der Geschichte dieses persischen Hofbeamten Nehemia lernen, was es heißt, sich mit Gott auf den Weg zu machen, mit Gott Herausforderungen in unserem Leben anzugehen, ihn besser kennenzulernen, im Vertrauen auf ihn zu wachsen, mit Gott als Einzelne und eben auch als Gemeinde etwas zu wagen. Möglicherweise sich auch das erste Mal auf diesen Gott einzulassen. Und letzte Woche haben wir uns angeschaut, wie es Nehemia gelungen ist, mit Gottes Hilfe und unter Gottes Führung das Wohlwollen des Königs zu erlangen. Und wir haben gesehen, wie so seine Planung und Gottes Führung im Hintergrund zusammengewirkt hat. Und dann durfte Nehemia losreisen und machte sich auf diesen weiten, beschwerlichen Weg. Und ich habe hier das Bild nochmal mitgebracht von der Reise, damit man so eine Ahnung kriegt. Das sind also einiges über 1000 Kilometer vom rechten Bildrand Susa bis hier unten in die linke Ecke nach Jerusalem, nur damit man so ungefähr weiß, wie die räumlichen Dimensionen so waren. Und allein der Weg dahin war bestimmt schon ein Abenteuer. Die Gegend war damals wahrscheinlich vielleicht ein bisschen befriedeter als heute, aber auch nicht so ganz ohne. Dann ist Nehemia in Jerusalem angekommen und dann ist ja nun die Frage, wie geht es weiter? Wie gelingt es, dass er mit seiner Idee, die er hat, die Menschen für sein Projekt gewinnen kann? Und man kann sich, ich habe es schon gesagt, vorstellen, die Menschen in Jerusalem, die haben nicht unbedingt darauf gewartet, dass da jetzt jemand kommt vom König, so ein piekfeiner Beamter, der jetzt sagen will, wie das denn funktioniert. Das könnte ja auch bedeuten, man muss im eigenen Leben irgendwie was an seinem Trott ändern. Und wie Nehemia dabei vorgeht, das schauen wir uns heute an. Ich lese den Text für die Predigt aus Nehemia 2, die Verse 11 bis 20. Man kann es hier vorne mitlesen oder eben auch in der eigenen Bibel. Schließlich kam ich nach Jerusalem. Nach 3 Tagen brach ich mitten in der Nacht auf. begleitet von einigen Männern. Nur ich hatte ein Reittier dabei. Ich erzählte niemandem, welche Aufgabe Gott mir für Jerusalem ans Herz gelegt hatte. So verließ ich mitten in der Nacht die Stadt durch das Taltor, ritt in südlicher Richtung an der Drachenquelle vorbei und kam zum Misttor. Ich untersuchte die zerstörten Mauern und die niedergebrannten Tore. Dann zog ich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Als mein Reittier keinen Weg mehr durch die Trümmer fand, ritt ich trotz der Dunkelheit das Flusstal aufwärts und untersuchte von dort aus die Mauer. Schließlich kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder in die Stadt zurück. Die führenden Männer von Jerusalem wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte, denn ich hatte ihnen, den Priestern und allen, die beim Wiederaufbau helfen sollten, noch nichts von meinem Vorhaben erzählt. Jetzt aber sagte ich zu ihnen: Ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen hatte und was der König von Persien mir versprochen hatte. Da erklärten sie: Gut, wir wollen beginnen, und machten sich entschlossen an die Arbeit. Als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten: Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Ich entgegnete ihnen: Der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit dem Bau beginnen. Ihr aber habt kein Anrecht auf Grund und Boden in Jerusalem, und auch aus der Vergangenheit könnt ihr keinerlei Anspruch erheben. Wenn wir in der Gemeinde unterwegs sind, wenn wir uns Herausforderungen stellen, dann funktioniert das in der Regel nicht als Einzelkämpfer. Wie kann es uns gelingen, uns wirklich mit anderen auf den Weg zu machen? Wie kann es gelingen, andere für ein Ziel mitzunehmen? Wie können wir andere als Unterstützer für uns gewinnen? Und was kann uns vielleicht auch motivieren, uns von anderen gewinnen zu lassen? Darüber wollen wir anhand dieses Textes heute nachdenken, andere mitnehmen, um Neues zu wagen. Und das Erste, was Nehemia macht, ist, er gewinnt vertraute Menschen durch Kenntnis. Nehemia hatte ja einen klaren Plan. Er hatte sich mehrere Monate überlegt, was es braucht, um diese Mauer wieder aufzubauen. Aber er hatte natürlich noch keine Ahnung, wie sind die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort. Wie soll er das bewerkstelligen und wie gelingt es, dass er andere Menschen für diese Mission mit begeistern kann? Und nachdem er in Jerusalem angekommen ist, gönnt er sich auch keinen langen Erholungsurlaub, 3 Tage, um den Jetlag so aus den Knochen zu schütteln, und dann geht's auch schon los. Er macht sich alleine auf einen Erkundungsritt. Er nimmt erstmal möglichst wenig Menschen mit. Er will nicht, dass die Sache gleich irgendwie zerredet wird. Und ich finde es spannend, wenn man so die Kirchengeschichte anguckt, dass solche Erneuerungsbewegungen, dass solche Aufbrüche oft damit begonnen haben, dass einzelne oder kleine Gruppen etwas erkannt haben, eine Not gesehen haben und auf diese Not mit einer vertieften Hingabe, vielleicht auch mit einer neuen Kreativität reagiert haben, zu sagen, wir müssen darauf anders antworten. Das waren dann Menschen, die ein neues Werk, eine neue Gemeinde oder irgendeine Einrichtung gegründet haben. Es waren am Anfang oft die einzelnen Menschen, die von Gott etwas aufs Herz gelegt bekommen haben, die dann aber wussten, alleine können wir das nicht schaffen. Oder anders gesagt, erstmal beginnt dieser Wunsch, etwas Neues zu wagen im Glauben an Gott, etwas zu erneuern in deiner Beziehung zu Gott, der beginnt erstmal bei dir persönlich. Das ist erstmal eine Sache zwischen dir und Gott. Du bist für dein Leben verantwortlich, nicht die Gemeinde, nicht deine Familie, und du entscheidest, welche Prioritäten du für dein Leben setzen möchtest. Aber dann, wenn du für dich da eine Klarheit bekommen hast und wenn du sagst, ich möchte gerne wachsen im Vertrauen zu Gott, ich möchte gerne diesen Bereich meines Lebens mehr und neu von Gott prägen lassen, dann ist es immer eine Gemeinschaftssache. Dann geht es immer darum, auch Verbündete zu gewinnen. Weil Glaube an Gott eben nie eine alleine Geschichte ist, sondern weil Gott uns ja in eine Gemeinde gestellt hat, als Idee eines größeren Ganzen. Und Nehemia geht diesen Weg, indem er erstmal selber Informationen sammelt. Er möchte eben nicht, dass dann, wenn er den anderen sagt, lasst uns diese Mauer aufbauen, dass die sagen, was ist denn das für eine Schnapsidee, du kommst von außen, du hast keine Ahnung. Er verschafft sich einen Überblick. Und er will deutlich machen, dieser Plan, er kann funktionieren, weil er ist auf die Situation angepasst. Er ist dabei auch nicht zu schade, sich die Finger oder die Füße schmutzig zu machen. Und ich denke, es ist immer leichter, auch sich jemanden anzuschließen oder jemanden zu begeistern, wenn man merkt, da hat sich schon jemand Gedanken gemacht. Da ist jemand, der hat Ahnung von der Sache. Das gilt ein bisschen aus einer anderen Perspektive, finde ich, auch für uns Christen allgemein. Wir sind ja manchmal auch herausgefordert, zu diesen oder jenen Themen Stellung zu beziehen, vielleicht auch öffentlich. Ich finde, von Nehemia können wir zumindest im übertragenen Sinne lernen, wenn wir uns äußern, dann sollte auch deutlich werden, dass wir nicht nur irgendwelche billigen Argumente vertreten, sondern wir sollten uns mit der Sache auch gut auseinandergesetzt haben und wir sollten auch deutlich machen, dass wir dazu wirklich etwas zu sagen haben. Und ich glaube, zu vielen Themen haben wir etwas zu sagen, aber manchmal wird uns nicht Gehör geschenkt, weil die Dinge vielleicht einfach nicht gut vorgetragen sind. Und Nehemia versucht, diesem Image zu entgehen und es ist vermutlich, wie gesagt, so, niemand hat in Jerusalem auf ihn gewartet. Ja, vielen Menschen ging es schlecht, aber es gab wahrscheinlich auch noch genügend, denen ging das gut. Für die war das jetzt eine mega Anstrengung. Warum soll ich auf einmal bauen? Ich habe doch mein Haus, es geht mir doch soweit gut. Jetzt kommt der, will die Mauer bauen, was das kostet und die Arbeitszeit und überhaupt. Und Nehemia stellt sich diese Herausforderung trotzdem. Und es gelingt ihm ja dann am Ende, die Menschen mitzunehmen. Sie machten sich entschlossen an die Arbeit, heißt es in Vers 18. Vielleicht bist du gerade nicht in so einer Nehemia-Situation, dass du den Eindruck hast, ich habe etwas erkannt in meinem Leben, das müsste ich angehen und ich suche mir jetzt Verbündete, mit denen ich zusammen diesen Schritt gehen kann. Vielleicht fühlst du dich gerade eher wie so ein Bürger von Jerusalem. Ja, es ist nicht alles gut, aber es ist auch alles irgendwie ganz okay und jede Veränderung wäre ja irgendwie anstrengend. Und dann ist die Frage an dich auch heute Morgen, bist du bereit, dich von Gott und seiner Sache noch einmal neu herausfordern zu lassen, für ihn neu dein Leben einzusetzen? Wir merken bei Nehemia, dass das natürlich etwas mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten zu tun hat. Ja, es gibt natürlich immer Menschen, die können andere leichter begeistern. Es gibt Menschen, die haben auch zu bestimmten Themen vielleicht mehr Kenntnis. Aber Nehemia macht ja noch etwas. Er sagt nicht nur, ich habe mich jetzt hier auseinandergesetzt, das funktioniert. Es ist nicht nur die Kenntnis, sondern es ist eben auch das, was er erlebt hat. Es ist das, was er mit Gott erlebt hat. Und das ist das Zweite. Er gewinnt die Vertrauten, die seine Mitstreiter, durch Zeugnis. Also dadurch, dass er über das redet, was Gott getan hat. Vers 18, ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen hatte und was der König von Persien mir versprochen hatte. Er spricht über seine Erlebnisse mit Gott. Er teilt das, was seinen Glauben in den vergangenen Monaten geprägt hat, die vielen Türen, die Gott geöffnet hat, wie Gott das Herz dieses Königs bewegt hat, dieses Großkönigs und wie Gott eins zum anderen geführt hat. Und dann sagen die Menschen, ja, da hat Gott seine Hände im Spiel, lasst uns das riskieren. Und wir merken, es kommt beides zusammen. Ein Glaube, der bestimmte Wahrheiten und Fakten natürlich nicht außer Acht lässt, keinesfalls, sondern die theoretischen Wahrheiten gehören auch dazu. Aber es geht eben auch um das wirkliche Rechnen damit, dass Gott handelt. Es geht um die Erfahrung mit Gott. Wir brauchen das tiefere Eintauchen in die Wahrheit Gottes, auch Kenntnis seiner Sache, aber wir brauchen auch den gegenseitigen Austausch über das, was wir mit Gott auf diesem Weg erleben. Beides gehört zusammen. Und es zeigt ja auch wieder etwas davon, wie gut es ist, dass wir eine Gemeinde sind, dass wir eine Gemeinde haben, wo beides vorkommt, wo wir uns in der Kenntnis der Sache Gottes stärken können, wo wir wachsen können, wo wir uns auch Anteil geben können an den Kämpfen, die wir gerade durchmachen, wo wir aber auch über das sprechen können, wo wir erlebt haben, dass Gott uns versorgt hat. Und vielleicht muss man da einfach auch immer wieder nochmal neu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, um dann wirklich auch andere zu stärken durch das, was wir erlebt haben. Wohl wissend, dass es auch diese Zeiten ganz klar geben kann, wo ich eben nichts erleben werde, weil das Erleben auch nicht alles ist, was den Glauben ausmacht. Aber die Geschichte zeigt ja wiederum, Gott arbeitet im Hintergrund, Nehemia setzt sich nach seinen Möglichkeiten dafür ein und Gott ist der, der im Hintergrund zur richtigen Zeit die Fäden in der Hand hat. Wir fassen das nochmal zusammen. Die Geschichte nimmt uns ein bisschen mit hinein, wie Nehemia als Leiter arbeitet. Und wenn Gott dir etwas aufs Herz gelegt hat, dann such dir Verbündete. Und in der Gemeinde können wir gegenseitig uns helfen zu wachsen, indem wir uns Anteil geben für das, an dem, was uns beschäftigt und an dem, was wir auch erfahren haben. Und wir können gegenseitig berichten, wie Gottes Hand uns geleitet hat. Und ich kann an der Stelle auch versuchen, diesen Anfang zu machen. Man merkt schon, die Woche war voll. Und im Laufe der Woche habe ich gemerkt, wie diese Erkältung im Anzug war. Ich habe mich nicht 100% fit gefühlt. Dann hatten wir noch Übernachtungsaktion mit dem biblischen Unterricht von vorgestern bis gestern Nachmittag. Und da habe ich schon irgendwann so eine gewisse Unruhe gemerkt und überlegt, ja, wie soll das alles funktionieren? Sonntagmorgen musst du hier stehen und du musst reden. Und ich sage das jetzt nicht, um heute eine schlecht vorbereitete Predigt zu rechtfertigen, sondern ich sage das bewusst als ein Beispiel dafür, dass Gott auch die nötigen Ressourcen schenken kann. Ja, die Stimme war wackelig, man hört es auch heute noch, aber ich stehe hier, ich bin nicht kranker geworden, selbst eine schlechte Nacht auf der Isomatte hat das nicht hingekriegt und von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass es auch noch für diesen Gottesdienst reichen wird. Es bedeutet nicht, dass das immer so kommen wird, aber ich sehe das als Gottes Eingreifen in dieser Woche. Und wir können von Nehemia an dieser Stelle lernen. Aber es ist eben wichtig. Es sind nicht die Techniken. Es ist nicht die Strategie, was uns langfristig vorwärts bringen wird. Denn es gibt auf diesem Weg ja auch so einen Bremsfaktor. Und das ist unser eigenes Herz. Also selbst wenn wir uns etwas vornehmen, wenn wir sagen, ich möchte etwas ändern, wenn wir eine Person erleben, wo wir merken, die begeistert uns, so möchte ich gerne auch werden, dann wird das nicht funktionieren, einfach nur aus unserem Entschluss. Also die beste Kenntnis und die beste Technik wird uns nicht weiterbringen auf dieser Suche nach Veränderung, weil die Bibel sagt, wir haben ein egoistisches Herz. Und das wird immer die Tendenz haben, es anders zu machen. Wir brauchen also, um wirklich so eine Veränderung in unserem Leben auch angehen zu können, wir brauchen mehr als nur Kenntnis, wir brauchen mehr als nur die begeisternden Berichte von anderen Menschen. Wir brauchen eine Sinnesänderung von innen. Oder anders ausgedrückt, wir brauchen dafür den, der noch mehr ist als Nehemia. Wir brauchen den, der bessere Nehemia ist. Und das ist der dritte Gedanke, gemeinsam mit Vertrauten auf den Weg der Nachfolge begeben. Es ist ja eine spannende Frage, warum Nehemia sich eigentlich auf dieses Projekt eingelassen hat. Und ich erinnere nochmal an die erste Predigt aus dieser Serie, an dieses Herz, das berührt war von der Not der Menschen in Jerusalem und das Herz, was Buße getan hat, was Schuld bekannt hat. Und dieser Sinnesänderung folgten bei Nehemia dann Taten. Und dann hat er erlebt, wie Gott Wege geebnet hat, als er vor Gott neu auch seine Schuld bekannt hat. Und es ist die spannende Frage in dieser Predigtreihe, finde ich immer wieder, warum sollten wir uns, wo es uns gerade doch auch vielen so einigermaßen gut geht, warum sollten wir uns auf einen Weg begeben mit Gott, auf einen Weg, der uns wohin führen könnte, wo Frömmigkeit vielleicht nicht mehr nur gemütlich und angenehm ist. Anders gefragt, warum sollten wir etwas für Gott einsetzen? Warum sollten wir etwas für ihn opfern? Warum sollten wir Jesus nachfolgen, der uns aufruft zur Nachfolge, der uns aufruft, am Bau seines Königreichs mitzuarbeiten? Wie gesagt, es sind nicht Strategien, es sind nicht Konzepte. Es geht um Nachfolge dem hinterher, der uns vorangegangen ist. Und dafür müssen wir eben den kennenlernen, der uns vorangegangen ist. Und das war der, der noch mehr war als Nehemia. Ja, was hat Nehemia gemacht? Wir haben diesen Weg angeguckt. Nehemia hat seinen Palast verlassen. Nehemia verließ seine angenehme Stellung. Nehemia ließ es zurück für die Menschen seines Volkes. Nehemia war bereit, sich die Hände schmutzig zu machen. Er war bereit, sich in die Trümmer, in den Schutt Jerusalems hineinzubegeben. Und an der Stelle ist er für uns so ein Vorbild, ein Hinweis auf den späteren Mann, von dem wir in der Bibel lesen, der die Annehmlichkeiten eines viel besseren Palastes für eine viel größere und viel herausforderndere Mission verließ. Wie Nehemia war er gepackt von der Not seines Volkes, von der Not der Menschen. Wie Nehemia war er bereit, dafür etwas aufzugeben und zu riskieren. Und wie sich Nehemia der Trümmer Jerusalems angenommen hat, nahm er sich der Trümmer unserer Beziehung zu Gott an. Und am Ende kostete ihn der Weg dieser Mission für seine Menschen, für die Leute das Leben. Es geht um Jesus selbst, den Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, für uns, für die Beziehung zu Gott, die in Trümmern lag. Er kam, um sie wiederherzustellen. Er hat den Schutt weggeräumt. Und er ist es, der uns aufruft, ihm nachzufolgen. Und vielleicht ist es für dich jetzt ein bisschen klischeehaft, dass wir irgendwie am Ende der Predigt wieder an diesem Punkt stehen. Aber es ist einfach meine feste Überzeugung, dass die Begegnung mit ihm, das auf ihn ausgerichtete Leben, dass das der Schlüssel ist für eine nachhaltige Veränderung, für Erneuerung in unserem Leben und für Erneuerung in der Gemeinde. Das gibt uns einen neuen Blick auf die Themen, die in unserem Leben gerade anstehen. Das gibt uns interessanterweise dann vielleicht aber auch die nötige Sachkenntnis, weil er uns dabei hilft, die Dinge in Gottes Sinn zu sehen. Und wir vertrauen darauf, dass Gott nochmal eine bessere Kenntnis der Themen in unserem Leben hat als wir selbst. Und wir können an der Stelle dann auch seine Versorgung erleben. Wie müsste jemand sein, von dem wir uns mitnehmen lassen auf eine Mission? Es müsste jemand sein, der nicht einfach nur kommt und alles besser weiß. Es müsste jemand sein, der nicht nur redet, sondern der sowohl kompetent als auch vertrauenswürdig ist. Und das ist Jesus. Er ist uns vorangegangen, er hat den Weg für uns freigemacht, er hat alles geopfert für uns. Und durch Jesus haben wir Gott auf unserer Seite. Der Weg mit ihm wird deswegen nicht automatisch einfach. Der Weg mit ihm kann auch etwas kosten, aber mit ihm können wir allen diesen Herausforderungen etwas entgegensetzen. Nehemia merkt am Ende auch, ja, das kann herausfordernd werden, weil es da nicht nur die Menschen in Jerusalem gibt, die ein bisschen träge sind, sondern da gibt es auch noch diese Widersacher von außen. Und Nehemia kann diesen Widersachern entgegentreten, mit Gottes Beistand im Rücken und sagt, Gott ist mit uns auf diesem Weg. Und deshalb werden wir mit dem Bau beginnen. Ihr Feinde, ihr habt kein Anrecht mehr auf Jerusalem. Mit Gott an unserer Seite können wir dem, was uns entgegenkommt, auch entgegenhalten, dass das alles kein Anrecht mehr auf uns hat, weil wir Gottes Eigentum sind. Es geht um diese persönliche Begegnung, diese persönliche Frage. Und es mag herausfordernd sein, aber wenn wir uns mit diesem Jesus, diesem besseren Nehemia auf den Weg machen, dann werden wir mit ihm auch bei einem guten Ziel bei Gott ankommen. Und durch ihn wird unser Leben heute schon von Gott geprägt, was gut für uns ist. Ja, es ist gut, Vorbilder im Glauben zu haben, es ist gut, Menschen zu haben, die uns geprägt haben, an denen wir uns orientieren können. Aber es ist eben noch wichtiger, dass wir geprägt werden vom Sohn Gottes, der für uns alles aufgegeben hat und der uns auffordert zur Nachfolge. Und das soll auch unseren Weg als Gemeinde bestimmen. Jesus soll vorangehen, er soll unser Leben bestimmen und zu ihm hin und der Heimat bei ihm wollen wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Amen.